Ein wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Micha, heute Morgen bin ich hier mit dem Manu und ihr hört Insert Moin, guten Morgen.
Guten Morgen und aller Dinge sind ja drei, lieber Micha, aber der Daniel ist heute nicht dabei, trotzdem reden wir heute über einen dritten Teil.
Wie geht das denn?
Wie geht das denn?
Wie können wir denn über den dritten Teil reden, wenn wir die ersten beiden Teile gar nicht oder haben wir die? Haben wir die als Podcast?
Die habe ich tatsächlich auch gar nicht gespielt. Die Rede ist von Dungeons 3. Wie der Name schon sagt, ein Nachfolger eines Nachfolgers und schon die dritte Hommage quasi an einer der wohl erfolgreichsten und besten und tollsten und wichtigsten PC-Spiele, die meine Jugend, glaube ich, sehr geprägt haben. Die Rede ist natürlich von Dungeon Keeper. Ich weiß nicht, wie es dir damals ging, aber das war ja der absolute Überhit, oder? Damals, als es rauskam.
Es ist der Überhit, aber die Leute sind heute verklärt, wenn es um Dungeon Keeper geht.
Absolut. Aber trotzdem ist es so ein Name, bei dem alle im Raum still bleiben. Wenn jemand Dungeon Keeper sagt, dann träumt jeder so weg ja. Und erinnert sich an durchzechte Nächte in dunklen Spelunken, in denen man irgendwie Dungeons gebaut hat. Aber da gebe ich dir absolut recht. Es ist ein geiles Spiel gewesen, aber man hat es schon sehr in einer nostalgischen Erinnerung. Das gute alte Bullfrog-Spiel, bei dem man wirklich halt die Verliese gebaut hat für die Helden, für die strahlenden Helden. Aber allein diese Narrative, die war damals so außergewöhnlich, dass man halt mal die böse Seite spielen kann, dass ich wirklich bis heute träume von einem echten Dungeon Keeper 3.
Ja, also das letzte Dungeon Keeper kann man ja mal so ein bisschen jetzt historisch aufgreifen, ist ja diese Blamage für Mobiltelefone gewesen, die Electronic Arts gemacht hat. Das war ja dieses Ding, wo du dann irgendwie auf Bauen geklickt hast und dann sagt das Spiel, ja, warte doch mal 12 Stunden, bis du das nächste bauen kannst. Also ein ganz, ganz übles Free-to-Play, Pay-to-Win-Ding halt irgendwie. Also hättest du natürlich auch Geld reinstecken können, um den Dungeon auszubauen. Aber es war, also das ist so das letzte Lebenszeichen von Dungeon Keeper gewesen. Aber wie gesagt, es gibt dieses deutsche Spiel Dungeons und davon gibt's auch drei Teile. Ich habe tatsächlich den zweiten schon gespielt. Mhm. Nicht durch aus Zeitgründen, weil aus irgendwelchen Gründen habe ich das dann irgendwann mal liegen lassen. Nicht, weil ich es schlecht fand, sondern weil das irgendwie, keine Ahnung, weil irgendwelche anderen Spiele dazwischen kamen. Und habe deshalb jetzt mit Freude auch den dritten angefangen. Und du hast dazu einen Test bei der GameStar geschrieben. Und wir dachten uns, hey, das ist ja irgendwie so ein Titel, wo öfter mal nachgefragt wird, wie das so ist, weil viele sind sich ja bei so Strategietiteln, gerade so, wenn die auf Konsole auch noch rauskommen, immer so ein bisschen unsicher, ob das funktioniert, weil gerade weil es auch jetzt nicht so ein Genre ist, was man auf Konsolen so oft sieht. Also es gibt's für PC, PS4 und ich meine auch für Xbox, ne?
Ja.
Auf jeden Fall für alles Mögliche und so. Und da sind wir hier bei einem Spiel, das von Dungeon Keeper inspiriert ist, aber eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, gar nicht mehr so viel mit Dungeon Keeper zu tun hat, weil es sich ja eigentlich nur die Ausgangslage nimmt und von dort aus dann eigentlich seinen eigenen Weg geht.
Genau, wir hatten ja neulich schon mal gesprochen hier über War for the Overworld, das ist nämlich der Originalname gewesen.
Kannst du das bitte nochmal sagen?
War for the Overworld. Gesundheit. So, ja. Das war nämlich der Projektname vom tatsächlich echten Dungeon Keeper 3, bei dem auch geplant wurde, eben an die Oberfläche zu gehen. Und Dungeons 1 war sehr nah noch an der Originalvorlage dran. Dungeons 2 hat sich schon deutlich emanzipiert und kam schon deutlich selbstbewusster daher und hat schon auch eigene spielerische Ideen reingebracht, was Dungeon Keeper gar nicht mehr hatte. Und so richtig hat jetzt das Münchner Studio Realm Forge mit Dungeon 3 sich jetzt endlich dahin bewegt, wo es eigentlich immer hin wollte, hat man so das Gefühl. Also ist auf jeden Fall der beste Teil der Serie, würde ich sagen, weil man bei Dungeons 3 jetzt wirklich auch das Gefühl bekommt, auch wenn man es spielt, das ist ein eigenständiges Spiel. Es hat immer noch die Anleihen an die Originallizenz an Dungeon Keeper, aber es ist so selbstbewusst und hat so viel eigene Ideen dabei, dass man wirklich auch dieses Spiel spielen kann, ohne das Original zu kennen zu müssen. Und man merkt eben halt auch, dass sie sich gelöst haben und es tut dem Spiel wahnsinnig gut, so ein bisschen wegzukommen von diesem großen, großen Erbe, was sie da angetreten haben.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich finde den Vergleich ist wie Dungeon Keeper, finde ich mittlerweile auch nicht mehr angemessen. Ja. Also und tut dem Spiel, wird dem Spiel auch einfach nicht gerecht, weil es halt eben sich sehr löst. Also dieses zusätzliche Ding, das man jetzt auf der Oberwelt dann halt auch spielen kann, dann wandelt sich das ganze Ding zu einem Echtzeitstrategiespiel, wenn man so möchte. Mhm. Also dann hat man eigentlich so ein bisschen so das Gefühl von Warcraft 3 eigentlich im Speziellen, habe ich jetzt so gedacht. Also weil man da wirklich auch, also auch wegen diesem Grafikstil, weil der Grafikstil ist sehr, sehr bunt, sehr comichaft. Und das Erste, was meine Lebensgefährtin gesagt hat, als sie in den Raum kam, hey, das ist ja, sieht ja aus wie Warcraft 3. Und ich so, ja, ja. Und dann nickten wir hier so 5 Minuten lang und dann ging sie aus dem Raum, ja, es sieht ja wirklich aus wie Warcraft 3 und war zufrieden.
Genau.
Weil es ihr Lieblingsspiel ist. Und es ist halt aber wirklich so, dass die, dieser ganze, das sind halt eigentlich 2 Spiele in einem, wenn man so möchte, wenn man es so grob aufteilen will. Also es gibt diesen Dungeon-Management-Part, der unterirdisch ist, und da hat man eigentlich am ehesten noch diese Dungeon-Keeper-Anleihen. Also du baust diese Kerker aus, du musst nach Gold graben, du musst irgendwie dann Sachen irgendwie anbauen und so. Aber im Prinzip ist dein kompletter Dungeon so etwas wie deine Ressourcenzentrale, deine Basis. Mhm. Sobald du an die Oberfläche gehst, wird das Ganze zu so einem Echtzeit-Strategiespiel. Also du kannst an der Oberfläche nichts bauen, nichts Wesentliches. Du kannst es nur umwandeln, indem du deinen Machteinfluss halt so ein bisschen dort walten lässt. Und dort steuerst du dann hauptsächlich dann die Einheiten dann drüber hinweg. Und ich finde, diese Mischung ist super cool.
Ja, die macht total Spaß, weil man eben beide Aspekte hat. Wer jetzt nur Bock hat auf reines Dungeon-Keepen und da wirklich so ein bisschen eben diese den Echtzeit-Part nicht so mochte, was Warcraft 3 und so angeht, der wird das vielleicht auch ein bisschen bemängeln, weil vom Missionsdesign wird auch diese Oberwelt sehr wichtig bei Dungeons 3. Also natürlich hat man dieses Ressourcenmanagement im Boden, aber das ist schon sehr bodenständig, nenne ich es jetzt mal. Man markiert dort, was diese Imps, die hier irgendwie anders heißen, ich weiß nicht, diese kleinen Gnome, die da so rumwuseln, was die dann ausbuddeln. Du legst deine Räume an. Und natürlich ist es auch hier so in der Story-Kampagne, das erzählt so eine kleine Geschichte von einer Dunkelelfin, die quasi deine rechte Hand ist. Du bist auch das absolut Böse, so ähnlich wie bei Dungeon Keeper auch, und versuchst eben deine Macht zu vergrößern und dieses Land zu unterjochen. Von der Story her ist es ganz nett, dass dieser Kampf um die Oberwelt auf eine neue Insel transportiert wird. Dann damit erklären sie halt quasi, warum du jetzt weg bist aus der Geschichte, was bei Dungeons 2 passiert ist, weil dort warst du als das absolut Böse eigentlich schon der absolute Herrscher, hast alles schon erreicht, und die Geschichte ist dann, dass die einfach langweilig wird. Ist wirklich auch so sehr selbstironisch erzählt und sehr witzig gemacht. Und das heißt, du fährst dann da los und hast diese neue Insel und damit eben auch einen komplett neuen Kontinent, den du, wo du für Chaos und Verderben sorgen kannst. Und diese Dunkelelfin Talia ist eine Adoptivtochter des König Thanos und hat auch eben diese Bosheit im Herzen, und die überzeugst du davon, eben sich auf deine Seite anzuschließen. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die man wirklich auch genießen kann in diesem Spiel, weil sie so voranschreitet. Es sind sehr viele Anspielungen an Herr der Ringe dabei, und ja. Da sterben dann auch mal irgendwelche Charaktere und werden irgendwie über den Jordan geschickt, und du hast irgendwie neue Gebiete, die du dann entdeckst und so weiter. Du räuberst Städte aus und so weiter. Und auch das, diese Story-Kampagne verbindet sich wunderbar mit dem Missionsdesign. Ein kleines Beispiel mal. Da gibt's eine kleine Stadt, die so viel zu essen hat, dass die Leute so fett und wohlernährt sind, dass du Schwierigkeiten hast, gegen die zu kämpfen, weil die so fett und wohlernährt sind, dass die Kämpfer quasi unbesiegbar sind. Und das heißt, das Missionsdesign sieht dann vor, du bist dann wie immer in diesem Untergrund, fängst du da an, züchtest deine Einheiten, trainierst deine Einheiten und musst dann Essenslieferungen abfangen auf dieser Oberwelt, so im Warcraft 3-Stil, dass du eben dann mit deiner Gruppe losgehst, die an die Oberwelt schickst, die müssen dann diese Essenskarawanen auffangen. Und erst wenn du diese Stadt quasi genügend ausgehungert hast, dann kannst du den Angriff starten. Und allein so als Beispiel mal, wie unterschiedlich dieses Missionsdesign sein kann, sowas gab es einfach in Dungeon Keeper nicht. Und da gebe ich dir absolut recht, es ist ein komplett neues, eigenständiges Spiel, was halt noch so diese Grundthematik behält, aber vom Missionsdesign her wirklich wahnsinnig kreativ wird.
Ja, und du hast jetzt gerade schon die Story angesprochen. Also das ist immer sehr schwierig, Humor zu beurteilen, weil viele Leute finden, nicht jeder lacht über denselben Witz, aber ich habe mich hier scheckig gelacht. Ja. Ich finde das so lustig. Das ist richtig gut. Also das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass ich an einem ähnlichen Spiel vor 2 Jahren geschrieben habe, das einen sehr ähnlichen Humor hat, aber ich habe hier gesessen und gedacht, das ist Hammer. Mhm. Das ist so witzig, weil sie hat ständig die vierte Wand durchbrechen, das finde ich total gut. Also ja. Es gibt einen sehr guten Sprecher, den Name fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Monty, das ist eine relativ...
Arnold, den kennt man noch.
Ja, genau.
ProSieben komischen Comedy-Serien. Und der ist auch aus der deutschen Spieleszene bekannt. Der hat bei The Delic irgendwas gesprochen. Einen dieser, dieser Charaktere bei Deponia ist es, glaube ich, der Sprecher.
Ja. Der ist so gut, der Sprecher. Der passt so wunderbar. Das ist ein Erzähler, der quasi, das ist der allwissende Erzähler, der über, der über alles Bescheid weiß und der aber auch so ein bisschen zwischen den Welten steht. Also er kommuniziert auf der einen Seite natürlich mit dem Spieler, auf der anderen Seite ist er aber auch, sind sich die Protagonisten des Spiels gewahr, dass der existiert. Mhm. Also, das ist total gut. Und es gibt dann halt so Szenen irgendwie, wo er sich dann zum Beispiel mit der Hauptprotagonistin dann irgendwie streitet, weil er irgendwas nicht richtig dargestellt hat und sie ist damit nicht einverstanden. Oder er hat auch ständig irgendwelche Kommentare, die halt über das Spielemachen hinausgehen. Also das ganze Ding ist ja angereichert mit so Fantasy Tropes, da machen sie ja auch überhaupt keinen Hehl draus, dass die jetzt einfach die generische Fantasy-Welt genommen haben, die es überhaupt gibt. Und es macht sich die ganze Zeit drüber lustig. Also es gibt da wirklich so, es gibt teilweise gar keinen richtigen Namen für die Orte, sondern das heißt dann einfach so Great Generic Fantasy Town oder irgendwie sowas. Oder es gibt dann halt irgendwelche anderen Namen, die an Herr der Ringe oder so erinnern. Und sie machen sich immer darüber lustig, dass die immer so ganz haarscharf an so Original-Properties irgendwie dran sind. Also ganz haarscharf an Warcraft oder ganz haarscharf an Herr der Ringe. Aber doch noch so ganz schnell, so kurz vor der Klage irgendwie eine Änderung machen konnten.
Ja. Also die machen sich wirklich drüber lustig, so, ja, das konnten wir aus Lizenzgründen nicht tun, aber ihr wisst genau, was gemeint ist. Also wirklich solche Sätze fallen dann tatsächlich. Und diese eine Szene, die du gerade erwähnt hast, die ist so irre witzig, aber das muss man halt auch mögen. Also wenn man so Witze, die vierte Wand durchbrechen, nicht mag, dann wird man bei diesem Spiel nicht glücklich, weil das passiert hier wirklich fast im Minutentakt, dass irgendwas kommentiert wird, was du gerade geklickt hast, was du gerade gelesen hast oder was da gerade passiert. Und es geht sogar so weit, dass er mit Talia streitet und sauer ist. Also die sind dann wirklich sauer aufeinander und auf einmal sagt er sowas wie: Und dann kamen wie aus dem Nichts eine Bärenfamilie, die unsere Helden angriff. Und plupp, dann erscheint wirklich auf dem Bildschirm ein Rudel Bären und du musst dann diesen Kampf meistern, was sowohl spielerisch, aber als auch erzählerisch halt total überraschend kommt, aber voll Spaß macht. Aber da kann man sich natürlich auch wirklich verarscht vorkommen als Spieler, wenn man sowas nicht mag. Aber ich finde es
Ich finde das super. Ja. Also ich finde das super auch, also aus dem Grund, weil ich halt normalerweise, wenn ich so normale, richtig ernste Fantasy in diesem generischen Stil, also wenn es wirklich nichts anderes macht, außer das Fantasy zu machen, was wir in Herr der Ringe schon gesehen haben, finde ich persönlich furchtbar langweilig. Also ich mache so ein Ding wie Shadow of Mordor an und denke, das ist irgendwie öde, weil das irgendwie nichts Neues erzählt. Ist nett düster gemacht, aber irgendwie langweilig halt auch. Und ich finde gerade durch diesen Humor wird das Ganze dann erstmal interessant für mich, weil ich nämlich selber als Spieler und gerade in dieser Position oft denke irgendwie, ja, das ist ja eigentlich total hundertfach erzählter Fantasy-Wahnsinn, Quatsch, den man so hundertmal gesehen hat. Das wird erst lustig, wenn man sich wirklich dann auch aktiv im Spiel drüber lustig macht. Ja. Und das Durchbrechen der vierten Wand funktioniert hier insofern ja auch ganz gut, weil es ja ein Strategiespiel ist, was ja sowieso schon eine sehr distanzierte Perspektive auf das ganze Spiel geschehen hat. Also du bist ja jetzt nicht irgendwie so mittendrin und hast halt aber halt so eine Distanz sozusagen zu dem ganzen Geschehen und es sieht ganz für dich sowieso sehr schematisch und halt wie ein Computerspiel irgendwie aus und deshalb funktioniert das total gut. Aber ich fand sowas schon bei Call of Juarez oder so, finde ich halt auch total geil, wenn der Erzähler dann irgendwie sagt so, nee, Moment, das war ja irgendwie komplett anders und das ganze Spiel spult dann nochmal an irgendeine andere Stelle zurück und auf einmal ploppen irgendwelche Gegner da irgendwo auf, weil er das in der Erzählung dann einfach anders erzählt, das ist super. Und
sowas nutzt sich natürlich auch schnell ab. Also es gibt sogar eine Option im Menü, um die Geschwätzigkeit des Sprechers runterzufahren. Was man, selbst wenn man das anmacht, labert der immer noch ohne Ende. Und Talia führt Monologe und jeder Charakter erzählt ja halt, also das Spiel ist nur am Plappern die ganze Zeit. Das kann schon Leuten wirklich auf die Nerven gehen. Also man kann das dann auch auf Englisch umstellen, wenn einem allein die Stimme von Monty Arnold irgendwie nicht passt. Der englische Sprecher hat aber eine ganz ähnliche Art. Also auch da ist der Humor der gleiche. Das muss man tatsächlich wirklich mögen. Wenn man jetzt einfach nur Bock hat auf bisschen Dungeon Keeper, Echtzeitstrategie, also die Story-Kampagne ist halt einfach so angelegt und die bleibt bis zum Ende so geschwätzig und gesprächig und selbstironisch und selbstreflektiert. Das muss man tatsächlich einfach mögen.
Aber jetzt so rein zu dem eigentlichen Spiel. Ich bin selber jetzt ein bisschen überrascht, auch wie gut das Management auf der Konsole funktioniert. Hast du es auf dem PC oder auf der Konsole gespielt?
Ja, beides. Ich habe beides ausprobiert. Ich habe es hauptsächlich auf dem PC gespielt, weil einfach Maus und Tastatur sich da tatsächlich wirklich anbieten für dieses Genre. Ich war aber auch erstaunt, wie gut es dann doch mit dem Gamepad geht. Ist mal wieder ein Paradebeispiel, dass man auch halt Echtzeitschritte, das sagt ja Daniel ja auch immer bei seinen komischen Kriegsspielchen da, dass die viel zu wenig auf der Konsole existieren, weil inzwischen hat man sich, glaube ich, da echt eine gute Möglichkeit gefunden, wie man sowas kontrolliert. Und ich finde, da ist Dungeons 3 auch wirklich ein Paradebeispiel, wie man so ein Spiel gut auf Konsole steuern kann.
Ist schon ein bisschen tricky am Anfang. Klar, ne? Also ich saß hier schon so ein bisschen und habe ein bisschen jongliert und ich musste auch immer wieder die Menüs aufrufen. Also so zur Erklärung, es gibt halt so Radialmenüs, das sind diese Dinger, die man halt auch aus Shootern irgendwie kennt, wenn man so Waffenräder oder irgendwie sowas hat, wo man zwischen so Waffen wählen kann. Da hier kannst du dann so zwischen Forschung, über diese Sachen sprechen wir gleich noch, also über Forschung und über Bau von irgendwelchen Gebäuden, aussuchen bis hin zum Einheitenbau und so. Also das ist alles in diesem Radialmenü versteckt. Und du hast dann dieses Händchen, was du auch aus Dungeon Keeper eben kennst, das ist immer so das Spielspiel. Das ist so etwas wie dein Mauszeiger, der aber dann halt irgendwie noch so ein kleines Eigenleben irgendwie hat. Und damit kannst du Einheiten nehmen, wenn du sie nicht sowieso im Menü markierst und auch platzieren. Und du kannst damit auch so in der Welt interagieren. Also du kannst zum Beispiel, wenn jetzt Helden in deinen Dungeon kommen, und dich quasi ausrauben wollen, dann kannst du denen das Gold vor der Nase wegschnappen und in einen anderen Raum werfen, so zum Beispiel. Also du hast immer noch so eine Interaktionsmöglichkeit. Du bist ja jetzt nicht einfach nur weg, sondern du bist schon so das allgemeine Böse, das über allen schwebt und bist sozusagen als Protagonist noch mit dafür verantwortlich, dass du hier und da was beeinflusst. Du kannst natürlich auch Einheiten nehmen und aus einer Schlacht retten, wenn es irgendwie mal brenzlig wird oder so und dann natürlich interagieren. Und ganz wichtig ist natürlich, sind zwei Sachen. Also es gibt das Dungeon-Herz, das ist das Zentrum des Dungeons. Das darf natürlich nicht besiegt werden. Das ist so etwas wie der Warp-Kern oder so.
Ja, genau.
So ähnlich aus und es versorgt den Dungeon mit Energie. Und dann ist natürlich auch Talia wichtig. Also die darf nicht krepieren, weil sie ist so ähnlich wie bei Warcraft dann halt einfach eine Heldenfigur, die nicht sterben darf, wogegen die normalen Einheiten drumherum eben, die sind entbehrlich. Also du kannst, wenn du merkst, du hast irgendwie, du verlierst alle Einheiten, weil du die nicht stark genug ausgerüstet hast an der Oberfläche oder so, kannst du dir neu in dem Dungeon bauen und dann auch nach oben schicken. Das ist auch Teil des Prinzips. Also, dass man die Oberwelt gleich mit so einer Armee raidet irgendwie, ist sehr unwahrscheinlich, weil dort oben sind dann doch zu viele Gegner über die Karte verteilt. Deswegen wird man wohl vermutlich dann auch mehrere Anläufe brauchen, um dann wirklich den Angriff zu starten. Aber ich finde, das macht Bock, weil man kommt sich halt wirklich vor, dass man dann irgendwie in diesem Bau da hockt und seit Angriff vorbereitet und diesmal werde ich sie wirklich unterjochen und dann schickst du deine 10 Schergen nach oben, die du dann alle auch gut gefüttert hast mit Hühnerfarmen und sowas alles und dann die halbe Karte einzunehmen, ist dann schon ein Erfolg. Also das ist dann, macht dann schon richtig Spaß, also man kann sich ja richtig vorbereiten und das ist so ähnlich wie in anderen Echtzeitstrategiespielen, dass man dann einfach eine Basis hat, die das Zentrum, die du halt beschützen musst und von dort aus breitest du dich sozusagen über die Karte aus und so. Und das ist halt nur die Unterteilung hier, dass das eine unterirdisch ist und das andere oberirdisch ist. Das ist halt so eine Art auch visuelle Unterscheidung zwischen den beiden. Also das, was bei Command & Conquer oder so natürlich dann der Bereich wäre, den du dann irgendwie absperrst mit Bauern und das ganze Ding in der Mitte, wo geerntet wird und so, ist halt hier im Prinzip der ganze Dungeon. Und so darf man sich das eigentlich vorstellen.
Also ich war heilfroh, dass ich die Tastatur-Shortcuts an dem PC hatte, um nicht alles über dieses Gamepad zu machen, weil es ist schon sehr komplex von der Steuerung. Gerade auch mit dem Forschungsmenü, was irgendwie sehr feingliedrig ist. Aber im Vergleich zu Dungeons 2, den ich dann eben kurz auch angespielt hatte, mal so im Vergleich, ist deutlich weniger Micromanagement auch in der Basis notwendig. Also du musst immer noch Räume bauen und so weiter und dort auch einzelne manuelle Maschinen noch aufstellen, was ich ein bisschen überflüssig und nervig finde. Also so in der Brauerei musst du dann irgendwie noch so einzelne Kessel oder sowas platzieren. Das ist ein bisschen nervig, weil so, man hat so viel zu tun im Endeffekt dann auch. Man gewöhnt sich aber daran. Was ein bisschen Umgewöhnung bedeutet, ist, dass man eben so zwei verschiedene Ebenen hat. Also du kannst Einheiten in der Basis nicht direkt steuern. Auf der Oberfläche kannst du die aber direkt steuern, was sich so ein bisschen Eingewöhnungszeit bedeutet, weil du eben in der Basis andere Kommandos benutzen musst. Da kannst du alle nur, wie du schon gesagt hast, so auf die Hand nehmen und irgendwo hinpfeffern und dann steuern sie und laufen und kämpfen halt alleine, wie bei Dungeon Keeper üblich. Auf der Oberfläche steuerst du aber direkt wie bei eben bei einem Echtzeitstrategiespiel, gewöhnt man sich dran und dann ist es irgendwie okay. Es ist halt irgendwie seltsam, weil dieses Fallen bauen und so quasi unten hast du so Verteidigung und auf der Oberfläche ist aber Angriff eigentlich immer die beste Verteidigung. Du musst halt auch wirklich sehr aggressiv spielen bei diesem Spiel, was halt ungewöhnlich ist eigentlich für Dungeon Keeper, weil du ja eher gewöhnt bist, dass halt die Leute zu dir kommen. Man muss hier wirklich das mehr als Echtzeitstrategiespiel sehen und wirklich auch aktiv eben an der Oberfläche sehr viel machen, weil das von der Kampagne einfach von dir erwartet wird, gewisse Dinge abzufangen, gewisse Dinge einzunehmen, Dörfer auszuräubern und so weiter. Das heißt, du musst immer parallel zwischen Oberfläche und Unterwelt hin und her schalten und das macht aber auch den Reiz aus in diesem Spiel. Und eine kleine Korrektur noch, diese Talia kann sterben, die, dann ist das Spiel nicht irgendwie Game Over, die kostet dann halt wieder Geld, um sie wieder zu beleben. Du brauchst sie aber eigentlich immer für diese großen Missionen, für die wichtigen Missionen. Wenn die dir auf der Oberfläche stirbt, dann musst du eigentlich immer den Rückzug antreten und warten, bis sie wieder auferweckt ist durch Geld, um sie dann wieder loszuschicken. Weil ohne sie kommst du eigentlich nicht weiter. Aber sie kann wiederbelebt werden sozusagen, genau.
Kostet aber eine Menge. Okay, das erklärt natürlich. Aber ich bin dann irgendwie, war die Mission dann trotzdem gescheitert. Vielleicht war das dann
das Ding. Hängt ja von der Story-Mission dann wahrscheinlich ab.
Genau, ja, okay. Da dachte ich jetzt. Okay, ja, schön. Aber das ist so im Wesentlichen das. Und dann hat man eigentlich die ganzen Elemente. Also es gibt zwei Ressourcen. Neu ist die Ressource Boshaftigkeit. Das ist vielleicht noch wichtig, im Gegensatz zu Dungeon 2. Ja, genau. Und deswegen musst du auch immer wieder mal in die Oberfläche. Also du kannst es nicht nur in deinem, also allein von der Story aus natürlich nicht nur in deinem Kerker hocken und dann dein Ding wieder durchziehen, sondern du brauchst auch zwei Ressourcen. Deswegen musst du auch immer zwischen Ober- und Unterwelt dann auch wechseln. Das ist ziemlich cool. Also es gibt halt erstmal Gold, das ist klar, das ist unten dann in der Erde zu finden. Und diese Boshaftigkeit, die ist oben an der Oberfläche und auch eigentlich immer ziemlich gut umkämpft. Also du hast, da kannst du nicht einfach rein und das abschürfen, sondern du musst dann schon gut vorbereitet mit einer Armee dann irgendwie versuchen, dann erst einmal die gutherzigen Menschen abzuschlachten, ja. Um dann halt an diese Boshaftigkeit zu kommen. Aber das macht Spaß, weil du dann damit aber auch die Oberwelt veränderst. Und das finde ich sehr geil gemacht, dass die Präsentation ist halt so angelegt, dass du in der Oberwelt erstmal sieht alles sehr friedlich und schön aus und das ist alles sehr idyllisch und wirklich so diese Optik, die man aus Warcraft 3 kennt. Und dann kommst du und bringst Vernichtung und Verderb über das Land und dann verwest dann die ganze Natur, die Blumen, die schmelzen weg. Überall kommt Lava irgendwie aus dem Boden raus und so, das ist richtig geil. Ja. Also man bringt die Hölle auf Erden, es sieht auch wirklich richtig cool aus und dein Einflussgebiet, es geht ja wirklich von deinem Dungeon Ausgang geht das dann so aus, wie das dann so raussieht, wie so eine Seuche irgendwie und wie du dann die ganze Karte dann Stück für Stück veränderst und sie auch wirklich visuell sehen kannst, also ohne dann auf die Minimap zu gucken, was dir gehört, das finde ich, fühlt sich richtig gut an.
Ja, man fühlt sich wirklich böse auch in diesem Spiel, das macht tatsächlich sehr viel Spaß. Was mir nicht so gut gefallen hat, dass wirklich dieser Fokus auf den Dungeon-Bau, darauf habe ich mich halt am meisten gefreut bei diesem Spiel und das liefert dir das Spiel nur so, das ist eigentlich immer nur notwendig, um halt das zu machen, was auf der Oberwelt, also man verbringt halt sehr viel Zeit auf dieser Oberwelt mit dieser Echtzeitstrategie und es ist nie wirklich nötig, diesen Dungeon zu perfektionieren. Also du musst kein guter Dungeonbauer sein. Es reicht, wenn du da irgendwelche Räume hinrotzt, die notwendigen Gebäude baust, um halt die Forschungszweige zu öffnen, um deine Kämpfer auszubilden, um genügend Gold zu haben. Aber du musst keine schönen Dungeons bauen, weil in der nächsten Mission fängst du eh wieder bei Null an. Oder hast eben halt eine gewisse Ausgangslage. Also oft startest du auch Missionen mit schon einem vorgefertigten Dungeon-Layout, wo halt schon gewisse Räume angelegt sind und so weiter und so fort. Also so dieses, es gibt zwar Fallen, die du bauen kannst, aber das lohnt sich eigentlich im Grunde nie, weil in dem Moment, wo du anfängst, irgendwie Fallen zu bauen und dich darauf vorbereitest, dass da Gäste kommen, in der Zeit hast du eigentlich das Hauptmissionsziel meistens schon erreicht, weil es ist eine schlechte Idee, abzuwarten, bis die zu dir kommen, weil du musst ja oben immer irgendwas erreichen. Also es gibt ganz wenige Ausnahmen von den Missionen her, wo du mal nicht irgendwie auf der Oberwelt alles machen musst. Von daher war ich da so ein bisschen auf hohem Niveau enttäuscht, dass halt dieser Dungeon-Bau so kurz kommt. Aber wir haben ja eingangs schon gesagt, dadurch gewinnt das Spiel halt auch an eigener Identität. Also das muss man schon auch bedenken, dass sich es halt sehr löst von diesem Dungeon-Bau. Das ist eigentlich nur noch notwendig, um halt die Ressourcen und die Missionsziele zu schaffen, die man auf der Oberwelt machen muss. Selbst im Multiplayer ist es so. Also im Multiplayer kannst einerseits die Kampagne im Koop-Modus spielen, was ganz cool ist. Mhm. Dann hast du halt zwei Hände. Das heißt, du hast irgendwie halt mehr spielerische Freiheiten, das ist irgendwie ganz, ganz nett, aber jetzt verändert die Kampagne jetzt nicht so stark. Aber bei einem Multiplayer-Modus, da funktioniert es leider so ein bisschen komisch. Du kommst nie in den Dungeon des anderen. Also du spielst zwar im Grunde Dungeon Lord gegen Dungeon Lord, aber du gewinnst dadurch, dass du auf der Oberwelt die meisten Punkte einnimmst. Also da sind dann eben diese Boshaftigkeit-Punkte und das ist dann einfach ein Wettstreit, ein Wettlauf, wer produziert schneller die Einheiten, um an der Oberfläche diese Einheiten einzunehmen. Das passiert eben auch ganz oft in der Kampagne, dass du diese Punkte einnehmen musst, um dann eben genügend Macht zu haben, um dann die Basis einzurennen, aber du kommst nie selber in den anderen Dungeon. Das heißt, du klopfst dann so lange auf dem anderen Dungeon-Eingang, bis dann halt dort alles kaputt ist. Aber du gehst da nie wirklich rein. Das ist jetzt nur eine Detailkritik, aber es funktioniert halt alles an der Oberfläche, was man selbst in diesem Multiplayer dann eben sieht.
Es ist ja auch so, dass die, das muss man auch wirklich sagen, das wird die Leute dann auch so ein bisschen, ich denke, das ist auch eine Frage der Erwartungshaltung, genau das, was du sagst. Also viele denken, das heißt ja Dungeon, also der vergleichende Dungeon Keeper ist halt auch da. Wir versuchen jetzt das zwar zu trennen, aber das wird einfach so sein, dass viele Leute, die sich halt damals oder immer noch für Dungeon Keeper interessieren und hoffen, dass dann ein dritter Teil kommt, sich das angucken wollen. Mhm. Und es ist einfach nicht dasselbe, weil man nicht dieses Sims-artige Gefühl hat, eine Behausung zu bauen und da sich das restliche Spiel dann drum kümmert. Es ist so, dass in diesen Missionen jedes Mal dann halt auch der Wissenschaftsbaum zum Beispiel zurückgesetzt wird und so. Also man behält nicht die Erfahrung aus den vorherigen Missionen, sondern man wird immer zurückgesetzt. Das ist halt einfach, das ist das eben, deshalb ist es sehr viel stärker eigentlich an Echtzeitstrategiespielen dran, weil das halt bei Command & Conquer genauso ist. Also da muss man seine Basis ja auch jedes Mal mit jeder Mission irgendwie neu aufbauen. Hat da niemanden gestört, weil es von vornherein seit Teil 1 so ist, weil die Leute sich dran gewöhnt haben. Und dann, deswegen ist das immer so schwierig, das mit Dungeon Keeper zu vergleichen. Dungeon Keeper ist wirklich so dieses Householding. Also du bist ja wirklich der Dungeon Lord, der dann so sein komplettes Haus irgendwie verwaltet. Und da kannst du dich ja ewig damit beschäftigen, deinen Dungeon zu optimieren. Das ist hier nicht, wie du sagst, ist nicht so wichtig. Also es ist wichtiger eher, die Mission zu schaffen und den Dungeon baust du eben, weil es halt gerade brauchst und so. Das hat einfach dann, das muss man wissen. Ich find's aber, wenn man das weiß und jetzt nicht erwartet, dass man dann gerade dieses Sims-artige Gefühl irgendwie bekommt für die eigene Behausung, finde ich das Spiel trotzdem sehr gut. Also ich war sehr überrascht, wie gut das eigentlich ist. Ich habe jetzt irgendwie, den zweiten fand ich ganz okay. Der hat nicht so hundertprozentig bei mir gezündet, den dritten finde ich wirklich deutlich besser. Also das ist wirklich so, als hätten sie die ganzen Sachen, die man im zweiten auch nervig waren, inklusive dieses ganzen kleinen Kram, Fummelzeugs irgendwie, was mir ja auch nicht so viel, gerade an der Konsole macht das halt einfach null Spaß, wenn du da 100-mal irgendwie welche kleinen Sachen irgendwie anklicken musst, um irgendwas zu platzieren. Das ist auf der Konsole sehr angenehm spielbar. Ich saß hier und war wirklich sehr entspannt und hat wirklich Spaß gemacht, auf der Couch zu sitzen und böse zu sein. Also von daher, ja, also ich weiß es nicht, es gibt ja auf Konsole sowieso keine vergleichbare Alternative. Also auch allgemein mit Fantasy-Setting, da gibt's, es gibt so zwei, drei andere Fantasy-RPGs, aber Quatsch, stimmt gar nicht, Echtzeit-Strategiespieler, aber die sind nicht der Rede wert. Das hier ist so das einzige richtig ernstzunehmende und ich glaube, wenn man sich für diese Themen interessiert und dem Humor nicht abgeneigt ist, kann man das echt empfehlen.
Absolut, also der Humor trägt das Spiel komplett. Also diese abwechslungsreiche Kampagne, die macht wirklich Spaß, weil sie halt was Neues reinbringt in diesen Dungeon Keeper DNA, die das Spiel ja in sich trägt, die wirklich auch positiv zu benennen ist. Und ich finde es auch cool, dass dieser Echtzeitstrategie-Part auch tatsächlich wirklich strategisch ist. Also du hast drei verschiedene Rassen, die du aus denen du dann Einheiten wählen kannst. Das heißt, du hast halt die Fernkämpfer, du hast Leute, die im Hintergrund stehen, die dann heilen. Und du musst halt selber deine Gewichtung setzen. Was möchte ich haben? Möchte ich eher die starken Frontkämpfer haben? Mache ich da eine gute Mischung? Konzentriere ich mich auf die? Welche Forschungszweige baust du aus, um eben gewisse Kämpfer und Krieger irgendwie zu verstärken und auszubauen. Das macht tatsächlich Spaß. Mich hat nur genervt, dass ich das jedes Mal machen muss. Also natürlich gibt es dann im Verlauf der Kampagne später auch Missionen, bei denen schon manche Sachen im Forschungszweig offen sind. Aber du musst sehr viel immer wieder das Gleiche machen auf dieser Basis, wie man es halt von Echtzeitstrategiespielen kennt. Ja, da musst du halt immer jedes Mal wieder diese Grundeinheiten bauen. Und die Basis hat mich ein bisschen genervt auf Dauer, aber
Das ist deshalb vielleicht auch nicht das Spiel, um so geeignet, um es am Stück zu spielen.
Ja, ja, genau.
Wollte ich da vielleicht nochmal einwerfen. Also ich weiß nicht, ist mein eigenes persönliches Spielverhalten. Wenn ich mir jetzt in meiner Freizeit, ohne dass ich da jetzt irgendwie das testen muss und der irgendwie muss ein Artikel dann fertig werden oder so, ein Echtzeitstrategie spielen kann, sowas wie Supreme Commander oder so, dann habe ich immer zwei Missionen gemacht und das Spiel dann erst nächste Woche oder so angefasst oder so. So habe ich früher immer Echtzeitstrategiespiele gespielt. Und ich glaube, für die Leute ist es halt auch am besten geeignet. Wer jetzt wirklich so ein Game dann irgendwie nach 20 Stunden oder so durchziehen will, da kommt die Ermüdung natürlich sofort. Also ich glaube, nach 3 Missionen hat man dann irgendwie keinen Bock mehr.
Ja, und dann schon wieder fängt ja auch an, diese Sprecher auf den Sack zu gehen. Das ist dann ja einfach so, weil du dann diesen Humor überdrüssig wirst. Wenn du halt eine Stunde Humor hast, aber nach der dritten, vierten, fünften Stunde am Stück, da hast du dann auch irgendwann so das Gefühl, jetzt wiederholt sich's und so. Aber da gebe ich dir absolut recht, wenn man das in kleineren Dosen genießt, dann funktioniert es deutlich besser.
Ja. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist halt nicht die Sorte Spiel, sowas wie so eine Kampagne, die man halt auch, die halt wirklich auch stringent mit so einer festen Dramaturgie, also kleine Dramaturgie gibt's, aber dadurch, dass der Basenbau halt sich immer wiederholt, ist es schon so eher etwas, wo das Spiel sagt, okay, hier ist ein Kapitel. Also die Level sind wie einzelne Kapitel. Spiel doch nur 2, 3 Kapitel höchstens am Tag und komm dann irgendwann später wieder. Dann geht dir das auch nicht so sehr auf den Keks. Ja. Aber wie gesagt, also man macht diese Basenbau-Dinger, deswegen ist es halt einfach ein Ding des Genres. Also es gibt natürlich auch Echtzeitstrategie-Spiele, die darauf verzichten oder wo du Forschung halt irgendwie mitnimmst. Und es gibt halt auch so Sachen wie Syndicate zum Beispiel oder so, wo der Forschungspart ja ganz anders aufgebaut ist. Oder wie heißt das eine Ding? XCOM? Mhm. Da ist das natürlich ganz anders strukturiert. Da sind die Forschung natürlich permanent und da werden die Missionen immer schwerer. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie es bei Dungeons nicht auch irgendwie anders hätten hinkriegen können. Aber es geht halt diesen oldschooligen Weg und setzt alles nochmal neu zurück. Vielleicht nicht die beste Entscheidung, aber das ist, glaube ich, auch so mein größter Kritikpunkt. Ansonsten finde ich es wirklich gut.
Ja. Wunderbar. Ja. Also ein kleiner
Jogger-Information
aus dem letzten Jahr.
Genau. Ja, Jogger-Informationen gibt's für PC, für PS4 und für Xbox One. Ist auf Konsole genauso gut spielbar wie auf dem PC.
Also ja, gut, nicht ganz, aber bei dem Genre tatsächlich nicht ganz, aber dafür ist es echt in Ordnung. Ist ein bisschen fummelig, aber kann man schon machen.
Ja, läuft übrigens auch perfekt auf der Konsole. Also ich habe jetzt nichts festgestellt, was irgendwie doof ist und so und keine technischen Makel und sowas, wenn man mit der Steuerung klarkommt. Und der Cope-Modus lässt sich natürlich mit 2 Controllern spielen.
Genau.
Sehr angenehm. Also kann man hier wirklich zu zweit dann sitzen und gemeinsam mit 2 Händen über den Bildschirm wirren und Imps verkloppen. Also.
Und kleiner Fun-Fact, Monty Arnold ist übrigens auch der Sprecher von Ups, die Pannenshow auf RTL 2.
Ups, die Pannenshow?
Ja, weil ich habe die ganze Zeit noch überlegt, woher kenne ich denn diese Stimme noch? Ich habe noch im Ohr gehabt, dass der früher so in so einer Comedy-Show irgendwo mal mitgemacht hat. Deswegen hatte ich sein Gesicht noch, aber dann habe ich eben ein bisschen recherchiert und dann habe ich gesehen, Ups, die Pannenshow. Weißt du, wo so peinliche Home-Videos gezeigt werden, wo irgendwie ein Kind in eine Torte fällt oder so und das kommentiert Monty Arnold. Ich glaube, damit hat er sich seine Rente gesichert mit Ups, die Pannenshow. Also wenn ihr das mal beim Seppen gesehen habt, ihr werdet nichts anderes mehr denken können bei Dungeons 3, als dass Ups, die Pannenshow gerade läuft.
Ich finde nur noch, dass die kleinen Orks dann irgendwie
Schnodderlinge heißen die, jetzt fällt mir übrigens ein.
Schnodderlinge, genau, stimmt, der ist auch ein geiler Name.
Wunderbar, also Dungeons 3 ist wahrscheinlich inzwischen auch relativ günstig zu haben. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal einen Blick drauf zu werfen, wenn man Bock auf dieses Genre hat.
Ja, auf jeden Fall. Eine kleine Empfehlung von uns. Dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.